Was ich auch total beeindruckend finde, sie haben es tatsächlich geschafft, mit Bootstrapping, also ohne irgendein Investment, ohne großes Geld an der Hand, in zwei Städte zu expandieren.
Gorillas ist das schnellste Einhorn, das es in der Bundesrepublik jemals gegeben hat. Also ein Startup, das mit einer Milliarde Dollar bewertet wurde.
Zwischen 2010 und 2019 haben die Lieferdienste zusammen insgesamt 800 Millionen Euro für Marketing ausgegeben. Allein in Deutschland.
Es ging sogar so weit, dass Sümer Gespräche zur Finanzierung kurzfristig hat platzen lassen, um selbst auszuliefern. Das war dann wieder so eine Anekdote, wo ich mir dachte, ja Mann, genau das ist der Spirit. Da ruft jemand an, möchte investieren und du sagst, sorry, kann ich nicht machen. Die Kunden warten auf ihre Ware.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna-Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 54 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir lernen heute von millionenschweren Lieferdiensten, von einer Branche, in der sich in der Covid-19-Krise alles verändert hat, ausnahmsweise aber im positiven Sinne. Nie wurde so viel bestellt wie heute. Auch wenn der letzte Lockdown aufgehoben ist, werden viele von uns auch weiterhin bestellen. Die Lieferdienste liefern sich zurzeit eine Schlacht um die Zukunft und wir schauen, was wir daraus für unsere Branchen und unsere Karriere lernen können. Als Bonus haben wir heute noch die ultimative Definition davon, was es wirklich heißt, agil oder agile zu arbeiten, geliefert von Zipgate.
Genau, darauf freue ich mich sehr. Generell freue ich mich sehr auf diese Folge, denn ich bin großer Fan von Lieferdiensten. Ich würde fast sagen Lieferdienst-Junkie. Wir bestellen zu Hause bestimmt 7 bis 13 Mal pro Woche, ungelogen, gerne auch bei Gorillas. Deswegen habe ich es mir nicht nehmen lassen, heute auch die Gorillas mitzubringen. Ich weiß nicht, ob du da ähnlich hooked bist wie ich, aber Gorillas hat mein Leben wieder ein bisschen besser gemacht.
Ich hörte davon, du erwähnst das so 2 bis 5 Mal pro Tag.
Ja. Absolut. Ich bin Fan, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mal die Geschichte hinter Gorillas beleuchten und insbesondere auch den Gründer. Und ja.
Ja, ich habe GoPuff dabei. Das soll der Vorreiter von den Gorillas sein in den USA. Das schauen wir uns mal an. Außerdem Lieferando und damit auch die komplette Geschichte des großen Krieges der deutschen Essenslieferdienste. Die große Schlacht ums Essen. Auf jeden Fall spannend. In Folge 18 von Learnings ging es schon mal um Startup Spirit und in dem Zusammenhang auch um Essenslieferdienste. Da haben wir was gehört von einem gewissen Bastian Lehmann aus Reda-Wiedenbrück, der 2011 mit 2 Partnern in San Francisco ein Unternehmen namens Postmates gegründet hat. Ihre Idee war, Kuriere holen Waren in Geschäften in der Stadt ab und bringen sie innerhalb von nur 2 Stunden zu dir nach Hause. Aus Gorillas Perspektive natürlich sehr enttäuschend.
Viel zu langsam.
Ja. 2011 war das noch revolutionär. Postmates sollte eine Art Fernbedienung für deine Stadt werden, ja, und damit Amazon Konkurrenz machen. Also mit den Läden arbeiten, die es halt eben schon gibt, aber du kannst sie steuern vom Handy aus. Heute liefert Postmates vor allem Essen, aber auch Kioskprodukte. 2020 wurde der Laden für 2,65 Milliarden Dollar an Uber verkauft. Wenn ihr also Bastian mal auf einen Espresso in Reda-Wiedenbrück trefft, dann kann er definitiv die Rechnung bezahlen. Wir haben damals von ihm gelernt, was das Lieferbusiness ausmacht. Vor allem herrschte da ein großer Wachstumsdruck durch den Netzwerkeffekt. Ja, das heißt, der Nutzen des Produkts wird für jeden Einzelnen immer höher, je mehr Leute mitmachen. Kennt man zum Beispiel von sozialen Netzwerken, LinkedIn oder Instagram oder Facebook. Die Älteren werden sich erinnern. Aber auch beispielsweise von Airbnb, wodurch mehr Angebote der Mehrwert für den Kunden steigt, wodurch die Plattform wiederum spannender für Vermieter wird und so weiter und so fort. Also in Branchen mit Netzwerkeffekt gilt, schneller expandieren als die Konkurrenz, denn am Ende wird mutmaßlich nur einer über sein. Schauen wir mal, ob sich das wiederfindet in den 3 Unternehmensbiografien und Gründerbiografien, die wir mithaben heute.
Super spannend. Generell der ganze Bereich, ich habe ja eben schon gespoilert, dass ich ein Lieferdienst-Junkie bin. Ich habe gerade nochmal überschlagen. Rewe wird regelmäßig bestellt für den Wocheneinkauf, dann Flaschenpost, auch Standard mittlerweile, jede Woche kommt der Kollege oder die Kollegin von der Flaschenpost und bringt uns die 3 Wasserkästen vorbei, dann natürlich Lieferando für den Snack am Abend, wenn man mal keinen Bock hat zu kochen, Gorillas, hauptsächlich zwischen Freitag und Sonntag, wenn man dann abends um 21 Uhr feststellt, nein, die Nachos sind leer oder ich wollte doch eigentlich einen Gin Tonic und das Tonic ist wieder leer oder ich würde super gerne morgen früh eine Avocado frühstücken und die Avocado ist nicht mehr im Kühlschrank. Also gerne für diese ganzen Geschichten. Also Rewe, Flaschenpost, Lieferando und Gorillas sind bei uns absolut im Standard-Setup jede Woche.
Das ist bei uns ähnlich, nur dass Gorillas noch fehlt.
Und ich habe tatsächlich einen Anbieter unterschlagen, nämlich HelloFresh. HelloFresh waren wir auch sehr, sehr lange Kunde von, bis wir irgendwann keinen Bock mehr hatten, dreimal die Woche immer kochen zu müssen. Und die Rezepte sind auch gar nicht so unaufwendig. Und der absolute HelloFresh-Killer war der Thermomix. Seitdem der Thermomix in der Küche steht. Ich weiß, es gibt bei HelloFresh oder von HelloFresh auch Thermomix-Gerichte, aber da sind wir auch nicht so richtig warm mit geworden, weil immer nur ein Bruchteil des Gesamtgerichtes mit dem Thermomix gekocht werden konnte. Long story short, Lieferdienste, Riesenthema bei uns.
Ich bin mal gespannt, wie sehr das Kiosk-Life wieder zurückkommt, wenn Corona dann auch mal vorbei ist. Ne, gerade auch jetzt im Lockdown ist es bei mir noch mehr dann der Online-Kiosk bei Lieferando geworden, anstatt der echte Kiosk, der aber früher, wenn ich mich so zurückerinnere, gerade früher, als ich noch Düsseldorf Hauptbahnhof gewohnt habe, ne, und dann abends war man öfter noch mal im Kiosk, hat irgendwas geholt, dann kannte man da auch Leute, dann trifft man Leute, Austausch. Ne, diese ganze Corner-Store-Sache, die geht natürlich so ein bisschen drauf, wenn man nur noch so den Fahrer von Lieferando hat, dem man irgendwie sagen kann, Trinkgeld gab's per PayPal übrigens, ciao, schönen Tag noch.
Aber den kann man natürlich auch kennenlernen.
Kann man
wenn auch, man wie ja. ich bei einer Bestellung gerne auch mal etwas vergisst und der gleiche Fahrer dann 10 Minuten nochmal vorbeikommt, um das, was man vergessen hat, zu liefern, baut man auch da eine Beziehung auf.
Darf man bei Gorillas 6-mal innerhalb von einer Stunde bestellen oder gibt es da eine Obergrenze?
2-mal innerhalb von 15 Minuten habe ich auf jeden Fall schon geschafft. 6-mal weiß ich nicht.
Ich dachte gestern, Allergie und so, ne, die Nase juckt, ich könnte mal ein Taschentuch gebrauchen. Schatz, wo sind denn die Taschentücher? Die sind alle Gorillas. Ich werde mir jetzt nicht mit Küchenrolle die Nase putzen. Ich halte so lange aus, bis die in 10 Minuten hier sind. Ja. Stellte sich dann raus, sonntags geschlossen.
Nein.
Aber fast. Also auch die haben noch Verbesserungspotenzial. Nur ein bisschen Luft nach oben. Nächstes Mal kann ich mit Nase putzen warten, bis Gorillas da ist.
Ja. Mein Highlight war, es gab bei Gorillas an Ostern so einen Schokohasen für jede Bestellung. Und da ich ja 2-mal bestellt habe, habe ich auch 2 Schokohasen bekommen. Hab mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil der gleiche Fahrer kam halt wieder, dann original 7 Minuten später wieder mit einer Tüte und dem Schokohasen in der Hand. Es war sehr skurril. Aber dazu später mehr. Großer Gorillas-Fan over hier.
Okay, dann gehen wir doch vielleicht mal nach Philadelphia, wo das mutmaßliche oder auch definitive Vorbild von Gorillas herkommt. Das ist nämlich GoPuff. Ja, einer der größten Konkurrenten von Postmates, die wir ja schon in einer Learnings-Folge hatten, wie gerade besprochen. GoPuff hat 2 Jahre nach Postmates begonnen und ist ein Online-Kiosk, der ursprünglich gewesen, der mittlerweile aber über 2500 Produkte hat und damit zum Liefersupermarkt angeschwollen ist. Aktuell in 650 Städten aktiv und 7000 Mitarbeiter, damit ihr mal kurz so vor Augen habt, wie groß das Ganze ist. Wir haben von Postmates damals auch noch gehört, dass eine weitere Problematik in dem Geschäft ist, dass es ein multi-sided Business ist. Ja, bedeutet, man hat das Restaurant, man hat den Kunden und den Lieferdienst dazwischen. Das sind 3 Parteien, die miteinander klarkommen müssen und das ist laut dem Herrn Lehmann aus Reda-Wiedenbrück sehr anstrengend. Ich kann mich grob reindenken, denn in den Medien hat man ja auch den Leser und oder Zuschauer und den Werbetreibenden und sich selbst, also auch so eine Dreiecksbeziehung, wenn man ein kostenloses Medium anbietet. Ich glaube aber auch, dass das bei Postmates noch viel komplizierter ist. GoPuff setzt genau daran an und streicht einen aus dieser Gleichung. Die haben nämlich ein eigenes Lager mit eigener Ware und darüber die volle Kontrolle und das macht sie schneller. Dazu wirst du uns bestimmt bei Gorillas gleich noch viel erzählen. Die nehmen außerdem keine hohen Liefergebühren, weil sie von denen ja auch nicht abhängig sind. Denn ihre Dienstleistung ist ja nicht das Liefern, sondern sie verkaufen ihre eigenen Waren. Bei denen war das dann eine Pauschale von $1,95 pro Lieferung, egal wie viel du bestellst. Und sie betreiben, um das umsetzen zu können, 250 sogenannte Micro-Fulfillment Centers. Auch das, denke ich, war Inspiration für Gorillas und haben oft 24/7 offen. Nicht in allen Städten, aber das finde ich auch richtig krass. Einfach immer offen. Da kannst du dann auch um 5.30 Uhr dir denken, ich brauche ein Taschentuch. Kurz mal anrufen bei GoPuff. Jungs, gibt Gummi. Alles machbar. Die Gründungsgeschichte. Jakir Gola und Rafael Ilishayev sind beide Migranten, die als Kinder in die USA kommen. Ilishayev half schon mit 11 im Sandwich-Shop der Familie. Später betrieben sie eine Veranstaltungshalle. Auch da hat er mitgeholfen. Und auch Gola ist schnell in das Familienbusiness eingestiegen, nämlich in den Goldhandel seines Vaters, wobei mir gerade auffällt, dass ich hier Kinderarbeit als charakterbildendes Erlebnis anpreise. Da kann man pädagogisch nochmal drüber nachdenken. Unternehmerisches Denken zu lernen hat sicherlich geholfen. Hoffen wir, dass das Mitarbeiten, von dem Sie berichten, mehr so Spaß als ernsthaftes Arbeiten war in jungen Jahren. Auf jeden Fall haben beide, Jakir Gola und Rafael Elishayev, Business studiert, passenderweise an der Drexel University in Philadelphia und lernten sich dort 2013 im Grundkurs Business 101 kennen. Sie freundeten sich an, teilten sich ein Zimmer im Wohnheim. Nur einer von beiden hatte ein Auto, weiß gerade nicht mehr, welcher es war, und der musste dann natürlich dauernd die Erledigung machen und war studentenmäßig auch andauernd spät dran dafür. Da kam ihnen irgendwann die Idee, es wäre doch total toll, wenn man diesen ganzen Kleinkram bestellen könnte. Und sie setzten sogar noch einen drauf, muss eine wilde Nacht gewesen sein, wo man da am Ende hingekommen ist. Wie wäre ein Lieferservice für Shishas? Das ist doch mal eine Idee, oder? Ein Lieferservice für Shishas, was sich Studenten halt so ausdenken. Und so wurde tatsächlich GoPuff geboren.
Daher, das erklärt auch den Namen. GoPuff.
Yes, genau. Ah. Sie haben dann danach noch auch tatsächlich so den Ruf bekommen, dass sie eigentlich so Fresskick-Produkte für Kiffer anbieten würden. Ja, die waren dann einer der größten Eislieferanten von Philadelphia irgendwann. Und es gibt so Süßigkeiten, hab vergessen, wie die hießen. Die gibt's hier, glaube ich, nicht. So lange bunte Schnüre mit kleinen Kügelchen dran, die da super waren, das erfolgreichste Produkt. Also, ja, es war alles sehr auf Studenten ausgerichtet, auf jeden Fall. Und das Angebot ging von Anfang an schon über Shishas hinaus. Die begannen mit 50 Produkten. Shishas, Süßigkeiten, Eis und halt eben jede Menge Kleinkram. Die suchten dann ein Büro, von dem aus sie arbeiten könnten, und ein Familienfreund stellte ihnen tatsächlich ein voll möbliertes Gebäude zur Verfügung. Die Möbel durften sie auch behalten und damit machen, was sie wollen. Sie haben sie dann verkauft auf eBay und Craigslist und damit tatsächlich 60.000 Euro eingenommen, die dann ihr Startguthaben waren. Dieses Startguthaben haben sie dann wiederum verwendet, um Entwickler aus der Ukraine, kamen die, glaube ich, dafür zu bezahlen, ihnen eine App zu bauen. Und ein weiteres Problem hatten sie dann noch. Jetzt haben sie ihre ganzen 60.000 Dollar für die coole App ausgegeben. Jetzt brauchten sie aber auch noch Waren, denn sie wollten die ja selber einlagern und verkaufen und sie hatten kaum Geld. Sie haben es dann aber wohl geschafft, mit den Großhändlern eine Zahlungsfrist von einem Monat auszuhandeln. Eher unüblich für so ein kleines Start-up, aber haben das hingekriegt, indem sie einfach ja die Zahl ihrer Kunden deutlichst übertrieben haben. So kann man es dann auch machen. Um bekannt zu werden, haben sie einfach an der Uni, am Campus Werbung gemacht, haben auch Professoren da teilweise eingebaut und gesagt, wäre voll cool, wenn du das irgendwie in den Seminaren weitererzählst, wir sind ja hier auch Studenten, haben dann so Klassiker gemacht wie Flaschenöffner und Feuerzeuge mit ihrem Namen drauf, die sie immer dazugegeben haben, anstatt den Osterhasen bei Gorillas. Na, da kann Gorillas noch was lernen, da muss natürlich ein Logo drauf. Und ja, sie hatten dann noch den Vorteil, dass es in der Nähe gleich direkt drei Unis gab, also Philadelphia, eine Menge Studenten, und da breitete sich ihr Produkt dann langsam aus. Die Lieferungen haben sie alle selbst gemacht in den ersten Monaten, teilweise bis 4 Uhr morgens unterwegs gewesen, manchmal auch ein Seminar mittendrin verlassen, weil gerade eine Bestellung reinkam. Einer von beiden hat es trotzdem sogar geschafft, sein Studium zu beenden, der andere hat irgendwann abgebrochen. Und was ich auch total beeindruckend finde, sie haben es tatsächlich geschafft, mit Bootstrapping, also ohne irgendein Investment, ohne großes Geld an der Hand, in 2 Städte zu expandieren. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Also 60.000 Euro ist ja schon mal mehr als nichts, damit kann man ja schon mal anfangen, aber ging halt für die App drauf, und sie haben es aber tatsächlich geschafft, in 2 weitere Städte zu kommen, ohne dass ihnen jemand Geld gegeben hat. Das änderte sich dann nach 3 Jahren, da haben sie den ersten Investor reingeholt, haben dann mit dem Geld Alkohollieferdienste namens Go Beer und Go Booze betrieben. Also sie blieben ihrem Studentenstyle treu. Die Shishas machten dann mehr und mehr anderen Produkten Platz. Und in den kommenden Jahren, als sie sich langsam in einen voll ausgestatteten Supermarkt verwandelten, gaben Investoren ihnen dann auch mehr und mehr Geld, um ihr Geschäft zu skalieren. Die haben 8 Millionen Dollar im Jahr 2016 bekommen und im Jahr 2019 waren es schon 750 Millionen Dollar. Das finde ich total krass, wie schnell diese Geschichte dabei geht. Ich habe ja am Anfang schon vorweggenommen, irgendwo ist das, es ist halt ein Wachstumswettrennen, was bei Lieferservices normalerweise stattfindet. Und das findet normalerweise mit ganz viel Venture Capital statt. Und die Jungs haben halt tatsächlich noch so total romantisch mit so einer Studentenschnapsidee angefangen, waren dann aber ein paar Jahre später, als dieses Thema einfach Fahrt aufnahm, waren sie dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit ihrer Schnapsidee, und so kamen sie dann plötzlich von 60.000 durch alte Möbel auf 8 Millionen, was ja schon eine unglaubliche Summe ist, und dann auf 750 Millionen, was mal erst recht eine unglaubliche Summe ist. Dann kam Covid-19 und das Lieferbusiness explodierte erst recht. Um die Nachfrage zu bedienen, haben sie nochmal tausende weitere Mitarbeiter eingestellt. 2020 haben sie nochmal 380 Millionen aufgenommen und 2021 weitere 1,15 Milliarden. Heute ist das Unternehmen 8,9 Milliarden US-Dollar wert und das ist das Doppelte vom Wert von vor 5 Monaten und das alles durch Covid-19. Sie sind immer noch auf Millennials ausgelegt, die meisten Kunden sind in ihren 30ern und so sind auch die Produkte. Sie haben sich ein bisschen diesen Charme der Anfangstage erhalten, aber natürlich ist einfach von so zwei Leuten, die das neben dem Studio machen bis zu heute, unglaublichst viel passiert. Ja, und wie gesagt, dass das noch mit Bootstrapping ging, ist irgendwie schon eine Story aus einer anderen Zeit. Learnings sind für mich, ja, irgendwie, oder ich näher mich mal dem Learning. Der Schlüssel zu ihrem Business ist ja im Endeffekt Bequemlichkeit. Man hat immer ein Handy in der Tasche. Warum sollte man da nicht einfach bestellen? Die Preise sind wie im Supermarkt. Lieferung kostet nur 1,50 oder 1,95 war es, glaube ich. Alles ist in kurzer Zeit da. Also die Frage, warum bestellt man da, ist irgendwie andersrum. Warum bestellt man da eigentlich nicht, wenn es doch so einfach ist? Es steckt sicher heute eine Menge Technik dahinter, die das alles möglich macht. Zum Beispiel haben die einen Algorithmus, der ihnen vorhersagt, wann die kleinen Lager leer sind, damit sie super effizient arbeiten können. Aber alles begann halt eben mit einer dummen Idee von zwei Studenten. Wie geil wäre jetzt ein Ben & Jerry's um 2.30 Uhr, wenn man das jetzt einfach so bestellen könnte, denn ich bin leider zu stoned aufzustehen. Das ist krass und das Learning ist deshalb für mich daraus, manchmal solltest du einfach von dir selbst auf andere schließen. Man sagt ja immer, ne, N gleich 1 ist zu klein und schließt man nicht von dir selbst auf andere. Ich habe das Gefühl, die Jungs haben das tatsächlich gemacht und damit am Ende alles richtig gemacht. Wenn du findest, dass der Welt dieses eine Unternehmen fehlt, sind die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, dass viele andere das genauso sehen.
Bemerkenswert vieles an der Geschichte tatsächlich. Ich fange mal vorne an. Sie verkaufen die Möbel des Gebäudes, das ihnen voll möbliert kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde.
Ja.
Ja. Von diesem Familienfreund.
Ja.
Finde ich schon mal bold, part one. Dann haben sie mit Zulieferern verhandelt und behauptet, sie hätten viel, viel, viel mehr Kunden, als sie tatsächlich hatten. Bold, part two. Ja.
Ja.
Und dann ging es ja im Prinzip genauso weiter. Finde ich bemerkenswert.
Also ist noch untertrieben gesagt. Also auch alleine, wenn man sich das so vorstellt, das sind zwei junge Studenten Anfang 20. Man hat ja so Stories schon oft gehört von den Gründern aus der Uni raus, bla, wird das schon fast langweilig, aber es ist irgendwie immer noch krass, also bemerkenswert. Also alleine das vom Kopf her hinzukriegen. Weißt du, so zwei Jungs Anfang 20 mit so einer Schnapsidee, wäre doch geil, jetzt mal so ein Ben & Jerry's einfach bestellen zu können. Lass mal gucken, ob wir so eine App hinkriegen. So ein paar Jahre später investiert jemand 1 Milliarde. Das sind die gleichen Leute. Die müssen das halt gestemmt kriegen. Ist halt heftig. Ist so, als würdest du innerhalb von 3 Minuten aus Kreisliga auf Champions League-Ding kommen. Also,
ja. Aber sie hatten halt das richtige Mindset, ne? Und ich glaube, das bringt die Boldness an der Stelle dann auch zum Ausdruck, denn sie haben es ja nicht bei den Shishas belassen, sondern es dann erweitert auf die Snacks und auf den Booze und auf die vielen anderen Dinge, um dann zu dem zu werden, für was wir sie heute kennen. Als ich GoPuff gelesen habe, war meine erste Frage, warum heißen die eigentlich GoPuff? Das haben wir jetzt beantwortet. Naja, weil die vorher Shishas versandt haben und das auch nur in Philadelphia. Und dass dann wirklich aus diesem Shisha-Versand in Philadelphia ein Unternehmen geworden ist, das mittlerweile beinahe 9 Milliarden Euro oder Dollar in dem Fall wert ist, ist extrem bemerkenswert. Und es ist eben die Blaupause für viele andere Unternehmen dieser Art, wie unter anderem Gorillas, zu denen ich ja gleich sprechen werde.
Ja.
Und ja, Covid hat sicherlich dazu beigetragen, dass dieses Unternehmen am Ende komplett durch die Decke ging.
Beschleunigt das Ganze halt, ne? Die Entwicklung war vorher schon da, es hatte vorher schon unglaublich viel Fahrt aufgenommen. Jetzt alles nochmal viel krasser, weil rausgehen irgendwie gerade nicht mehr so angesagt. Ein Stück weit mag es ja vielleicht irgendwie zurückgehen, wenn dann der Lockdown wieder vorbei ist, aber ich glaube, das kann auch jeder bei sich selber beobachten. Wir werden ja nicht die ganzen Apps wieder löschen. Du wirst ja nicht danach wieder sagen, 11.30 Uhr regnet draußen, ich gehe zum Kiosk.
Nee, wir stellen unsere Nutzungsgewohnheiten gerade massiv um. Ne? Und ich bestelle ja auch deswegen so gerne bei Gorillas, weil ich selber nicht schaffen würde, in der Zeit einzukaufen. Also es ist völlig unmöglich, innerhalb von 10 Minuten die Jacke anzuziehen, die Schuhe anzuziehen, zum Rewe zu gehen, den Einkaufswagen zu nehmen, durch den Rewe zu rennen, Kasse, Payback-Punkte sammeln, alles wieder einpacken und nach Hause gehen.
Ja.
Im allerbesten Fall, und ich wohne sehr zentral in Düsseldorf-Unterbilk, dauert das alles 30 Minuten.
Da warst du schnell.
Ich treffe den Entschluss bis zu, ich bin zurück. Und dann warst du wirklich, dann war ich wirklich sehr, sehr schnell.
Ja.
So. Und deswegen, das ist einfach, ich spare mir 20 Minuten. Und diese 20 Minuten Zeit, die ich mir erspare, und nee, eigentlich erspare ich mir ja 30 Minuten, weil ich muss gar nicht los, aber ich gewinne auch noch Zeit und das alles für 1,80 Euro Lieferkosten, da gibt es halt überhaupt gar keine Argumente mehr, die dagegen sprechen. Yes. Jetzt kann man natürlich mit Nachhaltigkeit kommen, ja, aber die Jungs sind mit Fahrrädern unterwegs, jetzt kann man mit Arbeitsbedingungen kommen, ja, aber da wird auch mehr als Mindestlohn bezahlt und vieles dafür getan, dass die Verhältnisse in Ordnung sind. Gibt viele Punkte, die man kritisieren kann, aber grundsätzlich ist dieses Angebot so gut und so convenient, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dass dieses Angebot nicht bestehen bleibt, auch nach der Pandemie.
Deshalb meinte ich auch irgendwie, der Schlüssel ist so Bequemlichkeit, woran ja. Da einfach appelliert wird und worauf, ne, wenn sich das ja einer überlegt, welche Ideen könnte ich mir mal ausdenken, fang vielleicht mal damit an, wie kannst du das Leben bequemer machen, scheint zu funktionieren.
Absolut.
Weil mein erster Gedanke bei Gorillas war auch krass, der zweite Gedanke war, wofür zur Hölle brauche ich einen Lieferservice, der in 10 Minuten liefert, also als ob ich nicht 25 warten könnte, ist doch voll egal, ne, war ja ein Witz vorhin mit dem Taschentuch, das, so muss das ja nicht laufen, aber dann ist halt andersrum ist die Frage, warum solltest du das nicht geil finden? Mhm. Ne? Mhm. Warum solltest du irgendwas anderes in Kauf nehmen, wenn es möglich ist, dass dir das jemand in 10 Minuten bringen kann? Mhm. Und auch sowas gerade wie 24/7 liefern, also da könnte ich mich sehr gut dran gewöhnen. Mhm. Ne? Wenn ich darauf keine Rücksicht nehmen muss, wenn ich nicht gucken muss, ah kacke, nach 22 Uhr, da gibt es da aber kein Bier mehr, jetzt immer vorher bestellen müssen. Mhm. So, weißt du, ist praktisch einfach.
Absolut. Sollen wir überleiten zu dem Learning, das Zipgate uns heute mitgebracht hat? Zum Thema Agilität.
Das können wir sehr gerne machen. Schalten wir mal zu Pia, bevor wir weitermachen. Ich habe mit ihr über agiles Arbeiten gesprochen und also hört mal rein. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, das gehört zu den Top-Learnings des heutigen Tages, was sie uns da mitgebracht hat.
Für die von uns, die noch nicht agile arbeiten und vielleicht auch noch nicht voll im Thema sind, was ist die Essenz von agilem Arbeiten? Vielleicht können wir zumindest als Denkanstoß das schon mal mitnehmen, damit wir dann wissen, ob wir da weiter reingehen wollen.
Boah, okay, die Essenz von Agile nach Pia H. aus M by D. Okay, ich gebe mein Bestes. Ich glaube, dass wenn man 5 Leute fragt, was die Essenz von Agilität ist, kriegt man mindestens 7 Antworten. Und ich glaube, da ist man dieser Essenz sogar schon relativ gut auf der Spur. Denn ein wahnsinniger zentraler Teil ist, dass es keinen Blueprint gibt. Es gibt kein inhaltliches, so macht man das. Wenn ich höre, dass Firma XY jetzt auch das Spotify-Modell macht, ist mir irgendwie relativ schnell klar, dass die noch eine Weile agil rumagieren werden, bevor die beim Doing Agile angekommen sind. Das ist ja nichts Schlimmes, aber nicht mal mehr Spotify macht mehr das Spotify-Modell, von dem alle seit Jahren reden. Und warum machen die das nicht mehr? Weil Agilität bedeutet, sich immer wieder anzupassen, immer wieder Sachen zu verändern. Und wie das für die Firma XY funktionieren kann, das kann eben nur die Firma XY rausfinden. Das hat denen Spotify vorher nicht sagen können. Es wird da oft zwischen, ich habe es gerade schon mal angeteasert, zwischen Doing Agile und Being Agile verwechselt. Das hört sich jetzt auch schon wieder sehr Bullshit-Bingo-mäßig an. Da ist allerdings wirklich was dran. Nur weil ich Stickies klebe, lebe ich noch lange keine agile Organisation. Eine agile Organisation ist in der Lage, aus vollem Lauf, metaphorisch, irre schnell zu stoppen und auf der Hacke rumzudrehen, um den Kurs zu wechseln. Im Kleinen wie im Großen. Und wenn ich meine Teams dazu zwinge, Scrum zu machen, heißt das leider noch lange nicht, dass die dann agil sind. Man kann Scrum nämlich wunderbar dazu missbrauchen, einfach kleine Wasserfallprojekte aneinander zu hängen. Die nenne ich dann Sprints. Und im Großen jage ich eigentlich einer Roadmap mit Meilensteinen hinterher. Und diese Roadmap, die sagt mir dann heute schon, wie die Welt dann bitteschön gefälligst in 18 Monaten auszusehen hat. Weil wenn nicht, oha, dann kriege ich meine Produkte nicht verkauft und dann haben wir ein Problem. Vorher aber wirklich mal vom Scrummen aufzuschauen und zu gucken, wie sich die Welt verändert hat und dann meine Arbeit entsprechend anzupassen und vielleicht sogar das Ziel anzupassen, darauf muss man zwangsweise erstmal gar nicht kommen, wenn man so vor sich hin scrummt. Dabei geht's aber bei diesem Herzstück des Ganzen. Das ist dieses Inspect and Adapt, von dem alle immer reden. So, ich höre jetzt aber mal auf, in dieser ganzen Theorie herumzuwühlen. Es geht ja irgendwie um die Essenz. Für mich geht's bei dieser Essenz, bei der Agilität darum, den Bullshit aus der Arbeit rauszuwaschen. Und zwar Stück für Stück und konsequent. Macht das Sinn beziehungsweise Wert, dann mache ich das. Wenn nicht, lasse ich es weg. Das ist die Business-Seite des Ganzen. Und was für mich fast noch zentraler ist, jetzt könnte es sein, dass ich ein bisschen emotionaler werde. Menschen! So, in der Agilität geht's darum, das kreative Potenzial von Menschen zu befreien. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen episch an und wer mag, kann sich jetzt ein bisschen Hans Zimmer Musik im Hintergrund anmachen. Und dieses Potenzial ist halt bei uns allen da und wird oft nur in blödsinnigen Prozessen erstickt. Viele Leute lernen in ihrem Job, dass es weniger beim Arbeiten wehtut, wenn sie ihn mal nicht hinterfragen, sondern einfach tun, was die Arbeitsmaschine von ihnen will. Und genau da liegt der Knackpunkt. Wir haben uns an vielen Stellen immer noch nicht vom Taylorismus erholt. Wir stehen mental immer noch bei Ford am Fließband und denken, Organisationen wären Maschinen. Ich muss nur den richtigen Knopf finden und die Schraube irgendwo richtig reindrehen, dann drücke ich diesen Knopf und dann wird alles gut. Und vor allem darf das Band niemals stillstehen. So, also ich suche nicht nach Fehlern, sondern ich mache einfach weiter. Und das steht halt komplett konträr zu diesem ganzen Inspect and Adapt-Ansatz. Und das muss einfach zu Stress führen. Und also ich persönlich mit gestressten Kollegen kann und will ich nicht arbeiten. Denn Stress macht sprichwörtlich und in der Realität dumm. Stress macht dumm, wunderbarer Satz. Und wenn ich sehe, dass ultraschlaue Menschen anfangen, dumme Dinge zu tun, weil sie gestresst sind, dann kann es für mich nur daran liegen, dass ich sie gerade nicht frei genug handeln lasse. Okay, ich höre schon fast die 1000 Ja-Abers und darüber könnte ich ganz ehrlich noch mindestens 2 Stunden weiterreden, aber ich fürchte, für heute muss Schluss sein mit Hans Zimmer.
Stress macht dumm. Das war doch mal ein Learning von Pia. Und Agile sein heißt, in vollem Lauf auf der Hacke wenden zu können. Beides gute Learnings, die sie da mitgebracht hat.
Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Intelligenz, denn ich habe nur Stress. Und ich hoffe, er macht mich nicht zu dumm. Fand ich auf jeden Fall auch wieder super. Noch mehr Learnings gibt es ja bekanntlich im Buch von Zipgate, 24 Work Hacks. Und dieses Buch können alle unsere Hörerinnen und Hörer kostenlos beziehen. Dafür müsst ihr einfach nur auf die Landingpage gehen, die extra für diesen Podcast eingerichtet wurde, nämlich www.zipgate.de/learnings-podcast. Und dort habt ihr die einmalige Möglichkeit, euch das Buch 24 Work Hacks kostenlos herunterzuladen. Und wir möchten auch alle, die das noch nicht getan haben, sehr dazu ermutigen, denn dieses Buch ist wirklich super.
Yes.
Machen wir weiter mit den Gorillas. Ich habe viel gespoilert und du bist wahrscheinlich schon total nervös zu erfahren, wie die Gorillas GoPuff auf den deutschen Markt gebracht haben.
Mhm.
Ich freue mich auch, dich bald unter den Gorillas-Nutzern begrüßen zu dürfen. Gib mir bitte ein Zeichen, denn ich kann dir meinen Code weiterleiten und dann bekomme ich 10 Euro Guthaben.
Ich wollte schon gerade sagen, du hast schon so hart Werbung gemacht, das wäre echt eine Sauerei, wenn du nicht zumindest irgendwie 5%, 3,50 Euro.
Werde bitte über meinen Affiliate-Link Kunde.
Reden wir nochmal drüber, nach der Aufzeichnung.
Perfekt. Ansonsten muss ich die Gorillas, glaube ich, nicht mehr so richtig erklären. Die absolute Sensations-App, die es seit ein paar Monaten jetzt auch hier in Düsseldorf-Unterbilk gibt, Lieferungen in unter 10 Minuten. Und Tobias hat eben viel von 10 Minuten gesprochen. Er hat damit nicht Unrecht, aber bei uns liefern die in 4, 5, 6 Minuten. Es ist wirklich absolut mindblowing. Wir werden auch nie vergessen, also mit wir meine ich meine Frau und ich, als wir das allererste Mal bei Gorillas bestellt haben. Denn es ging über den Ticker Gorillas jetzt auch in Düsseldorf-Unterbilk. Und wir haben es relativ spät mitbekommen. Und Gorillas liefert immer nur bis 23 Uhr. Und wir haben die erste Bestellung um 22.59 Uhr abgegeben. Wahrscheinlich wurden wir vom kompletten Gorillas-Team verflucht für diese Bestellung. Aber handgestoppte 6 Minuten später klingelte es an der Tür. Ein extrem freundlicher Mitarbeiter bzw. Kurier von Gorillas stand vor der Tür, übergab uns diese Tüte und wir konnten es alles nicht glauben. Es war 23.05 Uhr und wir hielten diese Tüte mit den Einkäufen in der Hand. Natürlich nur Quatsch drin, wie immer Tonic und Nachos und Avocado.
Richtig Millennial.
Also, absolut. Und es war mindblowing und ich bin der festen Überzeugung, dass es vielen auch so geht. Und genau das ist die Idee dahinter. Die Menschen mit dieser Lieferzeit so zu beeindrucken, dass sie darüber sprechen und es wiederum anderen empfehlen. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, man hätte das Ganze auch mit 20, 25 Minuten anbieten können und es wäre irgendwie im Erlebnis immer noch cool gewesen, aber halt nicht so mindblowing, dass man darüber spricht. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen die Magie hinter diesem Lieferdienst. Man kann es sich überhaupt nicht erklären, wie funktioniert das? Und ich habe mich auch lange gefragt, wie funktioniert das? Und mit vielen Menschen darüber gesprochen, ja, wie funktioniert das eigentlich? Wo ist dieses Lager? Das muss ja bei meinen Nachbarn sein und die erzählen mir nicht davon. Also es ist total verrückt. Wir werden es gleich aufklären. Wie gesagt, ich Gorillas-Fan Number One. Dabei gibt es die Gorillas noch gar nicht so lange. Ich habe gleich die Entstehungsgeschichte dabei. Vielleicht einmal kurz vorweg gespoilert. Gorillas ist das schnellste Einhorn, das es in der Bundesrepublik jemals gegeben hat. Also ein Startup, das mit 1 Milliarde Dollar bewertet wurde. Das Ganze ist zurückzuführen auf eine Finanzierungsrunde Anfang dieses Jahres. wo noch einmal 250 Millionen Euro eingesammelt wurden und das nicht von irgendwelchen Investoren, sondern im letzten Step kam Tencent hinzu. Das fand ich wiederum sehr beeindruckend. Tencent kennen wir alle, das Überunternehmen aus China und unter anderem verantwortlich für WeChat. Also nicht jemand, der mal ein bisschen irgendwie rumzockt und probiert, sondern Tencent kommt und investiert in Gorillas. Das ist eigentlich so der Ritterschlag. Und ja, mehr oder weniger Garantie dafür, dass das Geld nie ausgeht und dieses Ding auf jeden Fall weltweit durch die Decke gehen wird. Also, seit nicht mal einem Jahr am Start und nach 9 Monaten schon Unicorn. Wirklich schwer beeindruckend. Und das eigentliche Vorbild von Gorillas ist nicht Getpuff. Das ist zwar die Ur-Ur-Ur-Plattform, die GoPuff. Das alles... GoPuff, danke dir. GoPuff macht Sinn. Das ist zwar die Ur-Plattform, die ja im Prinzip diese Art des Lieferdienstes irgendwo erfunden hat, aber das direkte Vorbild ist Getir. Mhm. Getir, weil es ein türkischer Dienst. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ein türkischer Vorreiter. Genau. Und an dem hat sich der Berliner Gründer Sümer orientiert, ist nämlich auch Türke, ist in der Türkei groß geworden, hat das im Prinzip alles dort vor Ort miterlebt und im Prinzip nur, wenn man so möchte, nach Deutschland gebracht. Das ist auch eines meiner Learnings, die ich nachher mitbringe. Du musst nicht immer als erstes diese Idee haben, sondern musst sie einfach perfekt kopieren und adaptieren und dann rasend schnell umsetzen. Auch hier ist Geschwindigkeit natürlich ein riesengroßes Thema und eigentlich der Schlüssel dazu, dass so etwas erfolgreich wird. Doch wie funktioniert das und wie hat das alles angefangen? Wir haben eben schon davon gehört, dass Sümer in Istanbul groß wurde. Er ist tatsächlich gerade mal 33 Jahre alt. Auch das finde ich immer wieder überraschend bis erschreckend, dass diese Menschen alle jünger sind als ich, wobei ich mir auch noch relativ jung vorkomme und immer wieder einrede, Mensch, die große Zeit kommt doch noch. Ich bin mir inzwischen nicht mehr sicher, Klammer auf, Klammer zu. Sümer auf jeden Fall in Istanbul groß geworden und er erzählt, dass er damals schon seine Mutter dabei beobachtet hat, wie sie aus dem Küchenfenster per Zuruf beim Kiosk gegenüber eingekauft hat. Und knapp 3 Jahrzehnte später bringt er das dann halt ins digitale Zeitalter nach Deutschland. Ich bin mir bei solchen Geschichten nie sicher, ob das wirklich der Ursprung dieser ganzen Unternehmung war oder ob das nicht dann einfach, wie sagt man so schön, postrationalisiert wurde. Spielt aber keine Rolle. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte. Und Mitte 2019 begann er dann damit, diesen Lieferdienst aufzubauen. Jetzt werdet ihr sagen, Moment, du hast doch eben gesagt, nach 9 Monaten Unicorn. Stimmt, denn Gorillas wurde tatsächlich erst im Mai 2020 ins Handelsregister eingetragen. Vorher war das mehr so eine ambitionierte Hobbyunternehmung, ja, also der Balkon war das Kühlhaus, ja, und die ersten Werbezettel hat er selbst ausgeschnitten und verteilt und ist selber auch noch mit dem Fahrrad durch die Gegend geradelt, ne, und diese Passion, die dahinter steckte, gerade zu Beginn, überzeugte die ersten Investoren, in dieses Geschäftsmodell zu investieren. Und einige der ersten Investoren sagen, der Typ war ausschlaggebend dafür, dass wir investiert haben. So richtig an die Idee geglaubt haben wir am Anfang noch nicht. Es ging sogar so weit, dass Sümer Gespräche zur Finanzierung kurzfristig hat platzen lassen, um selbst auszuliefern. Das war dann wieder so eine Anekdote, wo ich mir dachte, ja Mann, genau das ist der Spirit. Da ruft jemand an, möchte investieren und du sagst, sorry, kann ich nicht machen. Die Kunden warten auf ihre Ware. Und er sagt, ihm sei wichtig, dass Gorillas stets sein Schnelligkeitsversprechen einhalte. Insbesondere deshalb, um Kunden dazu zu bringen, ihre Freude über diese Geschwindigkeit zu teilen und davon zu berichten. Also, cooler Typ. Er kam auch nicht so richtig aus dem Nichts, sondern er war vorher schon mal Berater und hat auch kurze Zeit bei Rocket Internet gearbeitet. Wie wir wissen, Rocket Internet, einer der großen, ja, Inkubatoren in Deutschland.
Der bekannteste, ne?
The Inkubator. Und wer dort gearbeitet hat, hat auf jeden Fall einiges mitbekommen. So meine Unterstellung. Und er hat, wie eben schon erwähnt, unterschiedliche Vorbilder. Wir haben von GoPuff gesprochen, wir haben von Getir in Istanbul bzw. der Türkei gesprochen und all das hat er dann miteinander verknüpft und Gorillas dann tatsächlich nach Deutschland gebracht. Also im Mai 2020, das ist 1 Monat, nachdem wir beide Learnings gestartet haben, hat er dieses Unternehmen ins Handelsregister eingetragen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. 1 Monat, nachdem wir Learnings gestartet haben, hat er Gorillas im Handelsregister eingetragen und ist inzwischen Milliardär. Unglaublich, 4 Ausrufezeichen. wie viel mehr man in dieser Zeit erreichen kann.
Stimmung richtig im Keller jetzt.
Als wir beide, ja. Und vielleicht hört er sogar Learnings. Eigentlich müssen wir mal mit ihm reden. Vielleicht ist Gorillas nur deswegen so groß, weil er jetzt 53 Folgen lang Learnings gehört hat. Und
es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir was von ihm lernen, glaube ich.
Genau. Also inzwischen Gorillas in 13 deutschen Städten aktiv. Gorillas unterhält 40 verschiedene Standorte und jede Woche wird ein neues Lager eröffnet. Und genau diese Lager sind das Herzstück des Unternehmens, denn diese Lager sind in den Stadtteilen selber. Es gibt nicht ein Zentrallager, sondern wenn in Unterbilk ausgeliefert wird, hat Gorillas auch ein Lager in Unterbilk. Er selbst, also Sümer, ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer, wie vorhin schon gehört, und er testet jeden Verkehr und die Strecke selbst aus, also den Verkehr auf der Strecke, die gefahren werden muss, bevor ein neuer Stadtteil in seiner App aufgenommen wird, um zu gucken, ob es denn auch wirklich funktioniert in der vorgegebenen Zeit. Fragt mich nicht, ob er wirklich auch die Strecke in Düsseldorf-Unterbilk abgefahren ist, aber auch die Geschichte finde ich wieder ganz gut, weil es addiert so ein bisschen Emotionalität dazu. Also wir haben diese super kleinen Warenlager. Du hast sie, glaube ich, eben Microstations irgendwie so genannt.
Irgendwas mit Micro, ja.
Genau, klingt im Englischen natürlich deutlich spektakulärer. Es gibt im Internet Bilder der Lager von Gorillas. Guckt euch das mal an. Ich habe mir in meiner Vorstellung auch immer ein Lager vorgestellt. Also ich dachte, es gibt eine große Halle. In dieser großen Halle gibt es Hochregale und mehrere Stationen und dann werden diese Tüten gepackt. Tatsächlich sieht dieses Lager aus wie ein Kiosk. Ah, okay. Also diese Lager sind wirklich nicht größer als ein Kiosk und der Gang ist vielleicht einen halben Meter breit. Du hast rechts die Kühlschränke, links das Obst, da oben das Gemüse und am Ende des Gangs liegt auch schon das Snickers, sodass wirklich eine Person innerhalb, weiß ich nicht, von unter einer Minute deine Tüte packen kann. Und dann geht's auch schon ab aufs Fahrrad und zack zu den Bündels, weil die haben wieder keine Avocado und da muss geliefert werden. Extrem spannend. Und die Fahrer sind auch neben den Lagern das Kernstück von Gorillas, denn du kannst nur dann skalieren, wenn du viele Fahrer bzw. Fahrerinnen hast, also Kuriere, besser gesagt. Deswegen ist das auch ein sehr umstrittener Bereich unter den Unternehmen, ne? Denn du kannst nur dann wachsen und größer werden, wenn du die Kurierfahrer auf deine Seite holst, weil wenn die gerade für Lieferando unterwegs sind oder auch für Flink, Flink ist einer der Hauptkonkurrenten, oder, dann ist natürlich schlecht, weil du bekommst dann im wahrsten Sinne des Wortes nicht die PS auf die Straße. Deswegen lässt man sich relativ viel einfallen. Es wird ein Stundengehalt von 10,50 Euro bezahlt. Das ist wohl so der Schnitt. Bekommt man bei Lieferando auch. Also irgendwo hat man sich dann auf diese 10,50 Euro geeinigt. Diese 10,50 Euro werden natürlich von vielen kritisiert, weil klar, knapp über Mindestlohn und eigentlich viel zu wenig und die Tüten sind viel zu schwer und überhaupt. Und es gibt wohl auch einige unzufriedene Fahrerinnen und Fahrer und es soll auch ein Betriebsrat gegründet werden und das volle Programm bleibt natürlich nicht aus. Wir reden von mehreren tausend Mitarbeitern in Deutschland mittlerweile oder Mitarbeiterinnen und dass es da ein paar gibt, die sagen Betriebsrat und unzufrieden und 10,50 Euro, alles irgendwie soweit fein. Die E-Bikes werden von den Gorillas gestellt, also von der Firma. Und es gibt noch einen monatlichen Zuschlag für die Internetgebühren der Kuriere von bis zu 15 Euro. Doch damit nicht genug, denn Sümer ist schon auch klar, dass das irgendwie so insgesamt monetär kein Überdeal ist. Und deswegen sagt er, Zitat, ich möchte, dass die Fahrradkuriere anders wahrgenommen werden. Mir geht es um die Gemeinschaft. Ich möchte eine Community. Deshalb spielen wir unter anderem DJ-Sets in den Lagerstandorten und wir werden zukünftig auch im Foyer der Firmenzentrale Kunst der Fahrer ausstellen. Also, er macht sich Gedanken, kann jetzt jeder für sich bewerten, ob das schon ausreicht oder nicht. Grundsätzlich glaube ich aber cool, dass das ein Thema ist. Und wie gesagt, ohne die Fahrer geht eben nichts. Und das Rennen um die Großstädte ist in vollem Gange. Der Hauptgegner in Deutschland ist jetzt zum Jahresbeginn gestartet, nämlich Flink. Vorhin schon mal erwähnt, auch die konnten in kurzer Zeit 40 Millionen Euro einsammeln. Also auch da gibt es eine Menge Druck und Potenzial. Und beide versuchen sich im Wochentakt zu überbieten. Zum einen in Deutschland, wir haben vorhin über die unterschiedlichen Standorte hier national gesprochen, aber auch international geht die Post ab. Gorillas hat zum Beispiel in den größten niederländischen Städten schon entsprechende Lager eingerichtet. Auch in London gibt es zwei Standorte und immer weiter, immer weiter, immer weiter. Angesprochen auf diesen Expansionsdrang und diesen Speed, sagte der Gründer Sümer, Zitat, Wir können zeitgleich in den USA, in Europa und in Deutschland stark wachsen. Wir würden das Geld in New York nicht ausgeben, wenn es uns im Heimatmarkt Deutschland bremsen würde. Wir legen uns keine Grenzen auf. Auch das wieder total beeindruckend. In 9 Monaten zum Unicorn und ganz Deutschland irgendwie eingenommen, dann Holland, dann London und jetzt halt irgendwie in den USA. Eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und da bleibt natürlich auch der eine oder andere auf der Strecke. Das vielleicht noch als Randbemerkung. Sümer hatte nämlich einen Mitgründer, den Jörg Süttner, und der hat gesagt, nee, das geht mir hier alles zu schnell und da bin ich nicht mit dabei. Und der schied deswegen Anfang des Jahres aus. Zitat dazu, Gorillas entwickelt sich im Schnelldurchlauf. Für Jörg war jetzt schon der Zeitpunkt gekommen zu gehen. Okay, also auch da kompromisslos. Grüße an Jörg, der hatte da gar keinen Bock drauf. Insgesamt aber, glaube ich, sehr beeindruckend. Und als letzter Hinweis vielleicht auch noch ein Gedanke eines Analysten, beziehungsweise eine Prognose besser gesagt, der sagt, in 6 bis 12 Monaten von heute an wird es eine Konsolidierungswelle unter den superschnellen Lieferdiensten geben. Und der Anspruch von Gorillas ist natürlich, zu den Aufkäufern zu gehören und nicht zu den Käufern. Spannend an der ganzen Geschichte, wir reden von 6 bis 12 Monaten. Das ist ja quasi morgen.
Ja.
Das heißt, du hast heutzutage, wenn du so ein Ding machst, im Prinzip nur noch 12 bis 18 Monate Zeit, um der Champion zu werden. In diesen 12 bis 18 Monaten kommen viele Wettbewerber aus den Löchern und von links nach rechts, ne, und treiben dich. Und du musst sogar weltweit expandieren, um deine Vormachtstellung irgendwie zu untermauern, sonst wirst du geschluckt. Ich meine nicht, dass es schlimm wäre, weil ich glaube, selbst wenn Gorillas am Ende geschluckt wird, dann hat er immer noch einen Exit von mehreren 100 Millionen Euro. Ja. Yes. Aber du bist dann halt nicht irgendwie Mark Zuckerberg am Ende.
Ja.
Also alles in allem glaube ich, Gorillas, spannende Geschichte. Einmal ein sehr umtriebiger Gründer, dann eine unglaubliche Geschwindigkeit in der Expansion und auch spannend zu erleben, wie das Ganze überhaupt bewerkstelligt wird.
Ja. Super spannend. Also geile Geschichte und super spannend zu der Konsolidierungswelle. Und ist das eigentlich so schlimm? Das können wir uns ja gleich mal angucken anhand der Geschichte der Essenslieferdienste in Deutschland. Da kommen wir gleich zu. Aber vorher nochmal 2 Sachen wollte ich da gerne nochmal ansprechen. Das eine ist das, was du gesagt hast, dass einfach diese 10-Minuten-Lieferung Viralität ermöglicht. Ja, wir haben ja schon mal irgendwann hier von Jonah Berger gelernt, dass Informationen auch immer eine Social Currency sind, also eine soziale Währung. Wir alle stehen an diesem angeblichen Watercooler. Das ist immer bei den Amis. Bei uns ist in Deutschland vielleicht eher der Kaffeeautomat. Irgendwo kommt man in Small oder das Zoom-Meeting geht noch nicht los. Der Chef noch nicht da. Was machen wir mit den 5 Minuten? Jetzt eine gute Geschichte haben. Was könnte ich mir erzählen? Hör mal, ich habe gestern ja mit meiner Frau bei Gorillas bestellt. Ne? Funktioniert auf jeden Fall. Also wir suchen immer wieder gute Geschichten, die wir erzählen können. Und das klappt halt nicht mit 17,5 Minuten, aber das klappt mit 10 Minuten. Und deshalb ist das da so wichtig. Und der zweite spannende Punkt dabei ist das, wo du gesagt hast, ja, man kann jetzt hier natürlich auch sehr lange über Moral sprechen und darüber sprechen, was muss eigentlich ein Fahrradkurier verdienen? Am Ende des Tages ist klar, das Angebot ist relativ groß von Leuten, die das machen können. Ne? Dementsprechend ist der Preis vielleicht irgendwie dann gering mit dem, was man dabei verdient. Und klar, und ich finde es super spannend, dabei über Mitarbeitermotivation auch nachzudenken, denn um sowas geht's hier ja auch sehr oft in diesem Podcast. Wie kriegt man Leute dazu, dass die wirklich auch intrinsisch motiviert sind, dass sie sich als Teil des Ganzen fühlen? Du hast dann gesagt, da gab's diese Kunstaktion beispielsweise und ja, die sollen alle eine Community sein, die Fahrer. Wie kriegt man das hin, dass die nicht das Gefühl haben, wir sind hier ausgenutzte Sklaven, sondern wir sind voll dabei der Sache. Vor allem, wenn man will, dass da einer in so einem Micro-Fulfillment-Center, war das tolle Wort, steht und innerhalb von einer Minute oder was du gesagt hast, diese Tüte zusammenpackt und das als Challenge sieht und sagt, ey, wenn die Order reinkommt, ich gebe Vollgas, anstatt dass du da Leute hast, die sagen, ich hasse meinen Job, alles ist so scheiße hier, so ein Kackladen, und dann musst du mit der Peitsche daneben stehen, weil du willst ja, dass das in einer Minute fertig wird und hast dann wirklich so eine Sklaven auf dem Schiff Situation quasi, so kann das ja nicht funktionieren. Du brauchst ja Leute, die Bock haben, genauso zu sprinten, wie das ganze Unternehmen sprintet.
Und es ist super wichtig für die Experience, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Bock haben, denn das erlebt HelloFresh gerade, auch zu denen habe ich mir ein paar Artikel durchgelesen, da kommen die Pakete mittlerweile, teilweise natürlich nicht alle, nicht mehr so geil verpackt an. Da ist mal was zerdrückt und da ist mal was nicht ordentlich und das, ne, irgendwie fühlt sich nicht mehr geil an. Hätte ich jetzt 3 Lieferungen von den Gorillas bekommen, und meine Nachos wären zerdrückt gewesen und die Avocado verbeult, dann wäre meine Euphorie auch eine andere. Ne? Aber dadurch, dass ich perfekt gepackte Tütchen von sehr gut gelaunten Kurieren in die Hand gedrückt bekomme und noch der Schokohase on top, bin ich einfach Evangelist. So, also die 10 Minuten sind super, um das Ganze zu spreaden und diese Viralität in diese Geschichte zu bringen, aber dann musst du halt auch liefern und liefern kannst du nur, wenn deine Mitarbeiter motiviert sind und dafür sorgen, dass das Produkt stimmt.
Ja, und das kann man sich halt vorstellen, dass auch in der Branche das halt eben kein Selbstläufer ist oder das eh klar ist, wenn wir auch immer darüber reden. Klar, es kann Jobs geben, die sind einfach kreativ und geil und du kannst dich selber entfalten und wow, aber nicht jeder Job ist so. Trotzdem kann man in jedem Unternehmen versuchen, es möglichst dahin zu bringen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, ich bin hier eine bessere Maschine. Ich muss das so lange machen, bis jemand einen Roboter erfindet, der das besser kann und
ja.
Weißt du? So, ja. Und ja. Gerade da wird es halt eben schwer. Wie kann man das hinbekommen? Aber wie du gerade gesagt hast, das ist halt ungemein wichtig. Von daher auch total spannend. Ja, wenn die Leute den Podcast hören, ist ja wahrscheinlich schon sehr, sehr viel passiert in dieser Branche. Denn du hast ja gesagt, es geht super schnell. Von daher macht es auch Sinn, da einfach dran zu bleiben und zu gucken, wie es geht. Und auch hier, wenn du so einen harten Wettbewerb hast, kann das ja das auch sein, was dich am Ende zum Titel führt. Die motivierteren Mitarbeiter, als der Konkurrent sie hat.
Absolut. Ich fasse noch gerade meine 2 Learnings aus diesem Blog zusammen, der Vollständigkeit halber. Learning Nummer 1, Gorillas zeigt, dass man nicht der Urheber einer Idee sein muss. Man muss sie nur perfekt kopieren und rasend schnell umsetzen. Und Learning Nummer 2, Gründer wie Kagan Sümer funktionieren wie Extremsportler. Immer am Limit, absolute Leidenschaft und Mut zum Risiko.
Okay. Kommen wir zur wilden Geschichte der Essenslieferdienste in Deutschland. Zu Lieferando und Kollegen. Also das Liefern per Telefon begann ja generell schon vor ganz, ganz vielen Jahren. In den USA, sagt man, ging das so in den 60ern los. Domino's beispielsweise war da irgendwie groß. Und das Ursprungsmodell war so, dass jedes Restaurant halt selber einfach einen Lieferservice angeboten hat. Ne? Konntest du da anrufen. Man hat immer diese Papierpappzettel da bekommen, die man dann zu Hause alle auf dem Kühlschrank gestapelt hat und dann konnte man immer gucken, wo bestellen wir denn heute. Eine Neuerung kam dann in Deutschland am Anfang durch Pizza.de, als die an den Start ging und eine Online-Infrastruktur und die Zahlungsabwicklung für potenziell alle Restaurants, die Bock hatten, zur Verfügung stellten. Die Lieferung mussten die Restaurants allerdings immer noch selbst machen. Wichtiger Faktor hier dabei. Auch beispielsweise Lieferando hat am Anfang nicht selbst ausgeliefert, sondern war eine reine Plattform, kein Lieferdienstleister für die Restaurants. Jörg Gerbig arbeitete als Banker in New York und sah an der Wall Street, wie viel Geld die da so für online bestelltes Essen ausgaben, die ganzen anderen Banker. Und er hat diese Idee mit nach Deutschland gebracht und dann 2009 mit 2 Partnern in Berlin Lieferando gegründet. Das war schon eine ziemlich klassische Startup-Story auch wieder. Die haben dann in der WG die Speisekarten per Hand abgetippt. Sowas erzählt man dann natürlich auch immer gerne. Aber so ging es erstmal los. Die Idee haben sie dann unter anderem auch einem Startup-Inkubator gepitcht, wie man das so macht, denn man möchte jetzt ganz viel Geld dafür bekommen. Der Startup-Inkubator fand die Idee, wie die Geschichte so will, super gut und hat darauf die Idee kopiert und das Ganze selbst gemacht. Daraufhin wurde Lieferheld gegründet. Und das war der Beginn einer langen Freundschaft, wie man sich vorstellen kann, zwischen Team Lieferheld und Team Lieferando. Und ja, zu Pizza.de, Lieferando und Lieferheld gesellte sich dann noch Lieferservice.de aus Holland dazu. Um es noch komplizierter zu machen, Lieferheld stritt international unter dem Namen Delivery Hero auf und sind ja heute auch im DAX. Also das sind die Namen, die wir ja halbwegs auf dem Schirm haben müssen. Es ist etwas wie bei Herr der Ringe oder so, ja. Man muss ja erstmal durchsteigen bei allem oder Game of Thrones. Weiter geht's. Pizza.de hatte am Anfang die meisten Kundendaten, denn die hatten ja als erste angefangen. Da gibt's jetzt die wilde Geschichte, Lieferheld soll angeblich den Daten gestohlen haben. Konkret Faxnummern von Kunden. Faxnummern, auch geil, die dann angegangen sind. Wahrscheinlich ging es da auch noch um B2B-Business, denn das war auch mit die erste Idee bei Lieferando. Wir gehen zu Firmen, wir sagen denen, hey, die neue Kantine ist doch der Lieferservice, gib deinen Mitarbeitern einfach ein Budget an die Hand und die dürfen sich dann selber was bestellen. Andere Geschichte, wo man diesen Wettkampf sieht, als Lieferando die ersten sein wollten, die eine TV-Werbung machen, hat Lieferheld davon Wind bekommen und dann schnell auch TV-Werbespots geschaltet. Und plötzlich gab es von beiden Werbespots im Fernsehen, die eigentlich die gleiche Message auch hatten. Hey, du hast Hunger, du hast Bock auf einen Burger, hier kann man ganz einfach bestellen. Ein unique selling point gab es nicht so wirklich. Beide haben einfach genau das gleiche angeboten. Lieferando hat dann nochmal Lieferheld irgendwann vorgeworfen, mit Bot-Anfragen den Server lahmgelegt zu haben, also eine DDoS-Attacke durchgeführt zu haben, durch die man dann bei Lieferando erstmal nicht mehr bestellen konnte. Lieferheld hat dann auch später eingeräumt, da etwas gemacht zu haben, und zwar habe man durch den Einsatz völlig legaler Webcrawler beweisen wollen, dass die Anzahl der Partnerrestaurants bei Lieferando gefälscht sei, denn die lag bei Lieferando, hat halt gesagt, wir haben 5600 Restaurants hier, das war exakt die gleiche Zahl, die Lieferheld auch hatte, das kam den Spanisch vor, dann kam scheinbar diese Webcrawler. Ja, zur gleichen Zeit soll es bei pizza.de auch eine DDoS-Attacke gegeben haben. Die Polizei ermittelte, aber ergebnislos. So ganz hat sich das nie aufgeklärt. Bei allem mit harten Bandagen geführten Konkurrenzkampf wollten die beiden aber auch fusionieren. 2014 sind Lieferando und Lieferheld fast zusammengegangen. Der Notartermin stand schon fest, alles war vorbereitet. Aber Lieferando hat parallel noch mit den Holländern von lieferservice.de verhandelt. Kleiner Plot-Twist. Die nannten sich mittlerweile takeaway.com und boten mehr Geld, und so ging Lieferando, das Berliner Startup, für 50 Millionen Euro, die in Firmenanteilen ausgezahlt wurden, nach Holland zur takeaway.com. Als Takeaway dann später an die Börse ging, war dann auch Zahltag für die Jungs von Lieferando, und der erwähnte Jörg Gerbig, das ist der, der an der Wall Street war und der da die Idee mitbrachte, der Banker, der wurde COO bei Takeaway, was er bis heute ist. Lieferheld hat sich auch nicht lumpen lassen. Die haben dann stattdessen für 240 Millionen pizza.de gekauft. Der Macher von pizza.de, der kam, glaube ich, aus Braunschweig. Der hat lange keine externen Investoren reingeholt. Der ist eher organisch gewachsen und hat dann halt eben einen sehr lukrativen Exit hingelegt. Hat sich scheinbar nicht so völlig darauf eingelassen, auf das Rennen hier die Nummer 1 zu werden. Dafür aber halt eben rausgegangen und sein Unternehmen für 240 Millionen verkauft. Eine Neuerung zwischendurch, weil irgendwie haben alles gleich angeboten. Die einzige Neuerung kam durch Deliveroo irgendwann, denn die hatten plötzlich eigene Fahrer. Ja, und hatten dadurch dann wiederum Restaurants, die es woanders nicht gab. In Deutschland wurde das von Foodora kopiert. Da erinnert man sich vielleicht auch noch dran. Ich tue es auf jeden Fall.
Absolut. War großer Fan. Auch da.
Ich auch. Ja, vor allem, weil plötzlich, da gab es geilere Restaurants.
Klar, alle.
Ja, alle.
Auch genau. Die ohne Lieferdienst, die wurden dann einfach mit dem Fahrrad abgeklappert.
Genau, das war das Geile. Und das war auch die Idee im Endeffekt dahinter. Foodora wurde ziemlich schnell von Delivery Hero, also Lieferheld, wiederum auch übernommen. Und im Endeffekt haben es dann beide angeboten. Zwischen 2010 und 2019 haben die Lieferdienste zusammen insgesamt 800 Millionen Euro für Marketing ausgegeben. Allein in Deutschland. Ja, nur in Deutschland. Wir sind schon, ich würde schon fast sagen, fast eine Milliarde, wobei 200 Millionen natürlich auch immer nur noch eine recht stabile Lücke sind, ne? Aber 800 Millionen Euro, eine Menge Holz. Keiner hat Gewinn gemacht von denen. Es ging einfach nur um den am Anfang erwähnten Netzwerkeffekt. Mehr Restaurants anbieten als die anderen, damit mehr Kunden gewinnen, damit wieder mehr Restaurants zu sich holen, bis die Konkurrenz uninteressant ist und bis man die Nummer 1 ist. Und das passierte dann auch am Ende. Schließlich kaufte Takeaway.com, die Holländer, für 1 Milliarde Euro Foodora, Lieferheld und Pizza.de von Delivery Hero ab. Die Marken wurden zusammengeführt, ab jetzt hieß alles Lieferando. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Es gibt ein quasi Monopol. Die haben es alles zusammengelegt, weil die meinten, es ist ganz wichtig für uns, immer top of mind zu sein. Wenn du hungrig bist, musst du an uns denken. Da verfehlt das nur, wenn wir irgendwie 15 verschiedene Marken betreiben. Gar keinen Bock drauf. Takeaway.com ist jetzt so ein quasi Monopolist in ganz Europa mittlerweile geworden. Und Delivery Hero hat sich halt vom deutschen Markt zurückgezogen. Die sind in vielen anderen Ländern aktiv, unter anderem in Asien, und führen da das Ganze halt eben weiter. Diesen Kampf darum, wer wird als erstes quasi Monopolist. Ja, nach diesem gewonnenen Kampf wurde das Geschäft für Lieferando dann auch erstmalig lukrativ. Also sie sind erstmal in die Gewinnzone gekommen. Die Werbeausgaben haben sie sogar noch weiter gesteigert und dann zum Beispiel in dem Jahr nach dem Kauf 14% die Werbeausgaben gesteigert, den Umsatz aber verdoppelt. Und damit kamen sie erstmalig in die schwarzen Zahlen. Ich habe mal gelesen, das Liefergeschäft sei irgendwie eine Gelddruckmaschine mit Margen über 50%, wenn man einmal dieses Monopol hat. Also all das Geld für Werbung, das man in dem Kampf ausgibt, kann man sich dann später wieder zurückholen. Für Kunden und Restaurantbetreiber ist das jetzt halt vielleicht keine gute Nachricht, ne? Das ist im Monopol immer ein Problem, denn der Monopolist kann seine Konditionen frei durchsetzen, hat ja keine Konkurrenz mehr. Und Delivery Hero ist heute, nachdem Wirecard rausgeflogen ist, ihr habt es vielleicht mitbekommen, das erste Unternehmen im DAX, was in Deutschland gar kein Geschäft mehr betreibt. Denn das haben sie ja für die 1 Milliarde abgegeben. Das Besondere finde ich hier an diesem super harten Kampf, dass da diverse Unternehmen sich halt mit harten Bandagen ein Wettrennen liefern, die exakt das gleiche Produkt hatten. Nur die Farben der Fahrer waren unterschiedlich. Das fiel einem ja so auch auf der Straße auf und eigentlich war es total egal, wo du bestellt hast. Und es geht einfach darum, wer schneller wächst, gewinnt und the winner takes it all am Ende. Der ist dann der Monopolist. Und ich habe mich das gleiche gefragt, was du auch angedeutet hast, nämlich, ob dabei nicht irgendwie auch alle gewinnen. Denn einer wird der Erste und der Monopolist und der hat dann augenscheinlich irgendwie gewonnen und cool. Aber die anderen haben ja auch alle einen extremst lukrativen Exit hingelegt. Also klar, kann man sagen, ich hätte gerne noch mehr Geld verdient und vielleicht wären die auch gerne die Nummer eins geworden. Aber ne, eigentlich geht es ja nur darum, ja, der Erste ist der Erste, der Zweite hat den hat dann den lukrativsten Exit, dann der auf Platz drei hat den zweitlukrativsten Exit und so weiter und so fort. Also die Einblicke in die Welt der Venture Capital Startups, die sich hier in Wettrennen liefern, sind super spannend. Ich glaube aber auch, dass man von der Strategie etwas lernen kann. Das ist für mich das eigentliche Learning hierbei, die Lieferando-Formel für Erfolg. Man braucht ein großes Angebot und eine Marke, die top of mind ist. Das klingt super simpel, aber ich hatte das Gefühl, das ist der rote Faden, der sich durch ihren ganzen Kampf durchzieht. Und das ist nicht nur dann richtig und wichtig, wenn man es mit Netzwerkeffekten in seiner Branche zu tun hat. Bei Lieferando ist das heute immer noch das Rezept für den Erfolg, denn bis heute investieren sie sehr viel in diese zwei Punkte, großes Angebot und eine Marke, die eben top of mind ist. Zum Beispiel dieses Logistikgeschäft, also auch eigene Fahrer zu haben, ist nur dafür da, um das Angebot immer attraktiver zu machen. Selbst ohne Konkurrenz. Es ist immer noch wohl so, dass nur 15% der Deutschen Lieferando nutzen, obwohl 70-80% der Deutschen öfter mal Essen bestellen. Also die anderen, die rufen halt einfach immer noch den Italiener ab und zu mal an und sagen, hey, wir würden gerne was bestellen heute. Das gibt's immer noch. Das heißt, die haben immer noch ein riesengroßes Wachstumspotenzial. Und so von den Zahlen dahinter, die Restaurants müssen pro Bestellung wohl 13% des Bestellwerts an Lieferando abdrücken. Wenn die Plattform Lieferando auch die Logistik übernimmt, also auch selber fahren soll, dann gibst du 30% ab. Ja? Lieferando liefert aber nur 7% aller Bestellungen selbst aus, denn das Ganze lohnt sich für die eigentlich auch gar nicht, sagen sie zumindest. Der Fahrer kostet über 15 Euro pro Stunde, wenn man die kompletten Kosten da veranschlagt, zusätzlich zu dem Stundenlohn, was die haben. Und pro Warenkorb verdient Lieferando nur 6 Euro. Ein Fahrer schafft im Schnitt wohl 2 Lieferungen pro Stunde. Das heißt, Lieferando macht alleine da schon 3 Euro minus pro Fahrt. Und Foodora hat damals sogar wohl 7 Euro minus pro Essenslieferung gemacht. Ja, es ging einfach nur darum, wie wir es vorhin auch festgestellt haben, dadurch, dass man selber fährt, noch mehr Restaurants reinzukriegen, dadurch ein noch besseres Angebot zu haben und dadurch noch mehr Leute vom Service zu überzeugen. Denn wenn die einmal damit anfangen, dann sind sie hooked und dann bestellen sie auch weiter. Also das Learning, was du brauchst, ist ein großes Angebot und eine Marke, die immer top of mind ist.
Erinnert mich sehr stark an Amazon. Weil ich meine, dass Amazon eine ähnliche Strategie verfolgt hat. Die sind ja auch mit Büchern gestartet und irgendwann haben sie immer mehr Produkte mit aufgenommen, mit dem Ziel, zum One-Stop-Shop zu werden für alle Lebensbereiche. Und sobald bei dir im Kopf verankert ist, bei Amazon gibt's einfach alles, 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 sucht man auch nirgendwo anders mehr. Mhm. Amazon ist einfach safe. Der Shop, egal was man kauft.
Ja.
Ja. Badreiniger, Amazon, Batterien, Amazon. Nägel, Amazon, Bett, Amazon, Klamotten, Amazon, Bücher, Amazon. So, ja. Also du brauchst eigentlich nur noch Amazon, was auf der einen Seite total krank ist, auf der anderen Seite aber auch super convenient. Genauso Google. Ne? Wenn du nach etwas im Internet suchst, Google. Wenn du etwas kaufen willst, Amazon. So, und wenn du was essen möchtest, Lieferando. Und ja, wenn du einmal dort angekommen bist, dass es eigentlich nur noch dich gibt und du die Nutzerbedürfnisse auch vollumfänglich befriedigst oder zumindest das Gefühl gibst, ey, du bekommst bei mir einfach alles, alles, ja, dann hast du gewonnen.
Der Netzwerkeffekt, genau. Da ist Amazon dann auch ein total überzeugendes und bekanntes und sich anbietendes Beispiel. Genauso wie die Social Networks, die ich am Anfang genannt habe.
Ja.
Na, wo du dir halt auch denkst, wenn alle meine Homies da rumhängen, warum soll ich woanders hingehen?
Ja. Und vielleicht nochmal zum Thema Beteiligungen am Bestellwert. Klingt dramatisch viel und ist es für viele Restaurants natürlich auch. Es hat aber gleichzeitig einen völlig neuen Business Case geschaffen, nämlich den Business Case der Ghost Kitchens. Das haben wir heute nicht besprochen.
Stimmt, ja Mann.
Aber es gibt ja wahnsinnig viele vermeintliche Restaurants in diesen Apps, die es gar nicht gibt. Das sind einfach Küchen, die das Essen kochen. Die haben keine Raummiete im klassischen Sinne unter Tische und Kellner und tralala, sondern die sagen einfach, wir machen jetzt hier asiatisch. So, und wir kochen asiatisch und das gibt's dann einfach nur über Lieferando. Auch spannend.
Ja, und theoretisch kannst du auch
Eine Ghost Kitchen machen,
safe. Ja, oder noch Pizza machen und auch noch libanesisch machen.
Genau.
Und da hast halt drei Restaurants bei Lieferando drin, aber halt dreimal Ghost Kitchen.
Genau. Es gibt aus den USA oder in den USA einen extrem spannenden Case, der Name fällt mir gerade nicht ein, aber es ist ein Influencer, der ein Produkt entwickelt hat, also eine fiktive Restaurantkette mit einem gewissen Angebot, und das hat er online gepitcht und gesagt, hey, wer hat Bock, dieses Essen zu kochen? Und hatte dann mehr oder weniger über Nacht, ich glaube, in den ganzen USA mehrere, boah, wahrscheinlich verbrenne ich mich jetzt mit meiner Zahl, aber eine unglaublich hohe Anzahl an vermeintlichen Restaurants, die sein Essen gekocht haben. Also da hat der Italiener gesagt, klar, mach ich mit. Und der Asiate hat gesagt, klar, mach ich mit. Und ne, so, der Koreaner hat gesagt, mach ich mit. Und so hatte der dann halt in den ganzen USA eine Verfügbarkeit seiner Kette und seiner Produkte, ohne überhaupt jemals ein eigenes Restaurant gehabt zu haben. Das ist irgendwie ein Jahr her und macht total Sinn.
Ja klar, man kann ja sagen, ne, also die Köche gibt's doch schon.
Genau.
Die wissen auch, wo der Großhandel steht. Es ist doch alles schon da. Ich muss die nur fragen, könnt ihr so ein Sandwich machen? Weil ich würde gerne hier so ein Sandwichhandel aufziehen.
Genau. Und ich sorge dafür, dass ihr Abnehmer habt, weil ich bin Influencer, ich habe den Reach, und ich sorge dafür, dass in, keine Ahnung, Chicago safe 2000 Leute bei euch anrufen und dieses Sandwich haben wollen. Ihr bekommt von mir das Rezept, ihr müsst einfach nur liefern und ich rühre die Werbetrommel.
Nicht schlecht, gute Idee.
Gibt's in Deutschland noch nicht. Vielleicht sollten wir mal mit Leuten sprechen, ob sie Interesse daran haben.
9 Monate, die Zeit läuft. Die Jagd auf die erste Milliarde.
Yes.
Gut, ja, cool. Sind wir schon so weit, dass wir die Learnings zusammenfassen?
Ich denke schon.
Möchtest du anfangen?
Gorillas, 2 Learnings heute. Gorillas zeigt, dass man nicht der Urheber einer Idee sein muss. Man muss sie nur perfekt kopieren und rasend schnell umsetzen. Und Learning Nummer 2, Gründer wie Kegan Sümer funktionieren wie Extremsportler. Immer am Limit, absolute Leidenschaft und Mut zum Risiko.
Ich habe auch 2 Learnings von GoPuff und von Lieferando, nämlich erstens, manchmal solltest du einfach von dir selbst auf andere schließen. Und Nummer 2, setz auf die Lieferando-Formel für Erfolg, ein großes Angebot und eine Marke, die top of mind ist.
Und die Bonus-Learnings von Zipgate waren, Stress macht dumm und Agile sein heißt, im vollen Lauf auf der Hacke wenden zu können. Mega, probiere ich gleich mal aus.
Ja, die Pia hat's drauf mit den Learnings, muss man sagen.
Sehr schön, hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich bestelle gleich mal wieder bei Gorillas. Und heute Abend bei Lieferando.
Und ich kriege den Code.
Genau, du bekommst den Code und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Dann bin ich mit Joana dran und ich freue mich jetzt schon. Bis dahin.
Wünsche euch viel Spaß, auch euch beim Zuhören. Ich werde mich unter die Zuhörer mischen.
Ganz genau.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.